Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ihr hört Anstoß, euren Lieblingspodcast. Es ist Montag. Heute ist der
Montag, hast du doch gerade gesagt.
23.
Ach so, das meinst du.
März 2026. Und auch in dieser großartigen Folge begrüßen euch Fabian Wittke, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Ach, was sag ich?
Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent.
Seht mal, wer da rennt, seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent.
Ich dachte, ich begrüße dich mal mit so einem kleinen Gruß aus der Kurve. Das ist gleichzeitig mein Beitrag zur Anstoß-Playlist. Das ist der oft kopierte, nie erreichte Song Der Hase Augustin von Frederik Wahle und Christiane Knauf.
Ja, so ein Wittges-Song kann ich jetzt nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln und hier einspielen. Ich bin bei dir im noblen Nobelviertel. Du hast die Terrassentür geöffnet. Der Frühling scheint rein hier in deine noble Herberge. Ich komme gerade von der Arbeit. Die Baustelle ist vor allen Dingen in der Rush-Hour im Feierabendverkehr noch nerviger. Aber ich will jetzt nicht jede Folge über die Baustelle sprechen. Aber wir zeichnen, glaube ich, jetzt zum 5. Mal hintereinander eine Folge im selben Raum auf. Du warst vor kurzem bei mir im Podcast-Keller zu Gast und jetzt bin ich hier wieder am Tisch, an deinem gedeckten Tisch im noblen Nobelviertel. Es gibt keinen Kaffee, weil es schon kurz nach 5 ist, 17.15 Uhr. Wir steuern also schon auf den frühen Abend zu. Es gibt ein Getränk, das ich so noch nie gesehen habe. Eine Dose in den Farben Blau und Lila und das heißt Super Pop Passion Fruit Mango. Was ist das? Zuckerfrei, das ist schon mal gut. Was willst du mir hier kredenzen?
Das ist so ein zuckerfreier Energiedrink, aber kein Energydrink. Und ich dachte, das ist vielleicht genau der richtige Trunk, um dich hier durch die Folge zu begleiten, denn du hast erzählt, dass du am vergangenen Wochenende wenig Schlaf getankt hast. Und wie schmeckt's dir? Du hast gekleckert.
Ich habe zum zweiten Mal gekleckert. Ich hatte heute übrigens in der Kantine eine asiatische Nudelsuppe.
Aha.
Und kennst du das, wenn du asiatische Nudelsuppe isst und dann fällt da die Nudel in die Brühe rein, die ja auch immer sehr scharf ist, und du so kleine Sprenkler auf deinem Pullover hast? Diese gelben Flecken hier auf meinem hellblauen Pullover kommen von der asiatischen Nudelsuppe. Das ist quasi die Erinnerung an mein Mittagessen. Willst du das ächzen, was du da gerade trinkst? Also dir schmeckt's wohl, was?
Nach Durst. Nee, ich habe momentan so ein bisschen Polle. Du hast ja Polly, ich habe Polle. Das ist momentan so die Frühjahrsgeschichte hier, die ich so ein bisschen in den Augen habe. Ich dachte übrigens, apropos Poll, könnte man natürlich auch sagen, du bist der Jackson Pollock der Anstoß- und Podcast-Szene, weil du nach dem Essen der Nudelsuppe von oben bis unten genauso besprenkelt aussiehst, wie die Bilder seiner.
Ja, aber es schmeckt. Du hast ja gefragt, wie es schmeckt.
Es schmeckt, oder?
Genau, und ich war einfach ein bisschen zu spät im Bett. Also kennst du das, wenn du am Samstagabend, ich hatte einen etwas längeren Arbeitstag, weil ich hier am vergangenen Samstag in Wolfsburg gewesen bin, war so gegen 9:15 dann wieder zu Hause, hab noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht, dann habe ich das Sportstudio geguckt und dann hat die Mediathek noch so ein paar andere Treffer angezeigt, die mich interessiert haben. Dann habe ich da echt bis 2:30 vor der Glotze gesessen und bin viel zu spät ins Bett gegangen.
Einfach alles durchgezogen, ja.
Aber die Mesut Özil-Doku nicht, die will ich mir auch demnächst angucken. Es gibt so viele Sachen, die ich noch gucken will. Auch die Doku über die Weltmeisterhelden 1990, die ist ja seit vergangenen Donnerstag im Kino.
Haben wir
auch in der vergangenen Woche drüber gesprochen. War ich auch noch nicht drin. Was haben wir heute vor, Fabian? Du gibst uns jetzt mal hier eine gut strukturierte Folgenvorschau.
Wir werden bestimmt auch nochmal über das gar nicht mal so Nordderby sprechen, der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, da bist du ja Reporter gewesen. Wir werden bestimmt auch nochmal ganz kurz auf Holstein Kiel eingehen, weil ohne Holstein Kiel geht's ja irgendwie gar nicht. Du bist gestern
zumal Holstein Kiel ja mal gewonnen hat. Immer Walter, der erste Sieg unter Tim Walter, 3:2, Anne Kastropper beim VfL Bochum, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das gebe ich natürlich so weiter. Und ja, St. Pauli haben wir drüber gesprochen. Und es gibt eine neue Zeitrechnung bei Borussia Dortmund. Tag 1 nach Kehl. Man könnte natürlich auch sagen, wenn Ole Buck ein neues Kapitel aufschlägt bei Borussia Dortmund. Oder
schöner Folgentitel.
Wenn Sebastian kein Schwarz-Gelb-Kehlchen mehr ist.
Wir könnten aber auch über Borussia Dortmund sprechen.
Ja, definitiv. Ne?
Aber ich möchte, auch darüber werden wir reden, und auch über die Entlassung von Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln. Erstmal möchte ich mit dir über den Talk of the Town sprechen. Wir spulen zurück 2 Tage. Ich war beim Bäcker, Samstag so gegen 8 Uhr. Mhm. Samstag war der Tag, an dem ja auch der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen spielte und ein paar andere Vereine. Was war Talk of the Town? Es geht natürlich um Fußball beim Bäcker. Da, wo ich immer hingehe, da, wo ich das Brot hole, das meine Töchter so gerne essen, wo es auch manchmal ein Franzbrötchen gibt und wo ich vielleicht auch manchmal eine Laugenstange hole. Da war ich um 8 Uhr. Es war ziemlich genau 8 Uhr am vergangenen Samstag. Vorgestern. Was war der Talk of the Town? Was glaubst du wohl?
Wahrscheinlich Christian Ulm, aber du meinst wahrscheinlich jetzt fußballerisch?
Fußballerisch, ja. Worüber habe ich mit dem netten Mann, der da arbeitet, mit dem ich mich immer mal wieder unterhalte und auch überwiegend neuerdings über Fußball unterhalte, worüber habe ich mit ihm gesprochen?
Du hast mit ihm wahrscheinlich über die Weltmeister-Doku gesprochen?
Nee, über Robert Glatzel. Ja, man muss dazu sagen, er ist HSV-Fan und ja. Er endete damit und heute Abend noch schön HSV gegen Dortmund gucken. Und dann habe ich gesagt, nee.
Schön, dieses Schön ist auch immer so geil.
Dann habe ich gesagt, schön gucken. Dann habe ich gesagt, nee, mach ich nicht, gucke ich mir nicht an. Und habe ich irgendwie gesagt, ohne Robert Glatzel, ne? Und haben wir über die Suspendierung von Robert Glatzel gesprochen. Er ist HSV-Fan und er hat auch eine Dauerkarte für die Heimspiele im Volksparkstadion. Und ihm tut Robert Glatzel leid, weil er ja auch schon Tore geschossen hat und vorbereitet hat. Also er hat ein Saisontor und er hat ein Assist, aber er kommt halt selten zum Zug. Und in Dortmund kam Robert Glatzel gar nicht zum Zug, weil er wegen seines nicht abgesprochenen Interviews, das er der Hamburger Morgenpost gegeben hat, suspendiert wurde für das Spiel beim BVB. Glatzel sei maximal frustrierend aufgrund seiner Situation, hat er ja gesagt, weil jetzt selbst Otto Stange im Stürmer-Ranking vor ihm steht. Glatzel ist fit, er war mehrfach im Kader, aber hat zuletzt 90 Minuten auf der Bank gesessen und in Dortmund, wie gesagt, 90 Minuten auf der Tribüne gesessen. Oder nee, auf der Tribüne nicht, das hätte ja bedeutet, dass er mit nach Dortmund gefahren wäre. Wahrscheinlich hat er 90 Minuten auf der Couch gesessen und sich das Spiel bei Sky angeguckt. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Talk of the Town. Ganz Hamburg redet offenbar, zumindest beim Bäcker, über die Suspendierung von Robert Glatzel. Wie bewertest du das?
Also das, was ich so mitbekommen habe, genau, finde ich, hat der HSV das, glaube ich, ganz, ganz gut kaschiert und hat die Nummer so vielleicht so ein bisschen ähnlich als äquivalent wie bei Jean-Luc Dompé ganz souverän moderiert und, glaube ich, ihnen da zu Recht dann auch in die Schranken gewiesen. Gibt da ja auch entsprechende Regularien, an die man sich halten muss. Wenn es um Medienarbeit geht und an die hat er sich dann nicht gehalten, dann wird er für ein Spiel gesperrt. Und so wie der HSV sich ja zeigt, lernt er ja, aber vergisst auch nicht. Also damit will ich nur sagen, also man wird ermahnt und dann wirst du auch wieder, ja, ich sag jetzt mal, zurückgeholt und dann ist das Ding durch. Also ich finde, der HSV macht oder kann Probleme ganz gut managen.
Ja, aber ich kann auch den Frust von Robert Glatzel verstehen. Warum er den Weg über die Medien oder in dem Fall über die Mopo wählt, verstehe ich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Interview seine Einsatzchancen erhöht, ist doch sehr gering. Es ist natürlich bitter für jemanden, der regelmäßig in der zweiten Liga der Top-Torjäger des HSV gewesen ist. Also in der vergangenen Saison war es Davy Selke, aber Glatzel hat, glaube ich, trotzdem 10 Mal in 15 Spielen getroffen, war ja lange verletzt. In der ersten Liga kommt er nicht zum Zug, weil sein Spielstil nicht zur bevorzugten Taktik von Merlin Polzin passt, der sehr viel Wert darauf legt, dass die Stürmer auch im Anlaufen gut sind, weil der HSV früh drauf geht, früh ins Pressing geht, die gegnerischen Abwehrspieler hoch anläuft. Und das ist eben nicht die Kernkompetenz von Robert Glatzel. Ist natürlich bitter, wenn dann, wie zuletzt geschehen, ein 19-Jähriger, dessen Leihe mit der SV Elversberg abgebrochen worden ist, sogar viel mehr Spielzeit bekommt und Glatzel vorgezogen wird. Die Rede ist von Otto Stange. Ich kann Glatzel verstehen, aber clever war es nicht und ja, ich bin auch bei dir. Der HSV hat das, glaube ich, mit dieser Suspendierung für ein Spiel ganz gut vom Tisch gewischt und wahrscheinlich wäre Glatzel ja auch da nicht zum Einsatz gekommen. Deshalb ist es ja egal, ob er jetzt im Kader ist oder ob er eben nicht im Kader ist.
Ja, definitiv. Also wenn das die Frage war, genau, dann hätte ich das auch mehr in die Richtung oder aus der Sicht von Robert Glatzel natürlich noch beantwortet, was ich eben meinte oder dachte, dass die Frage dahin geht, wie der HSV das sozusagen im Gesamtmanagement bereinigt und das finde ich, das machen sie sehr souverän, wie gesagt, nach dem Vorbild von Jean-Luc Dompé. Und nochmal zu der Sicht von Robert Glatzel, denke ich auch, also du kannst ja einen Missstand hervorholen und dann ist ja die Frage, wie kannst du ihn beseitigen? Und so mit dieser Art von Angriff, sage ich jetzt mal, auf deinen eigenen Verein wird es in der Regel halt nicht funktionieren. Von daher wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, zu Merlin Polzin zu gehen und ihn fragen, was muss ich machen, dass ich wieder mehr spiele.
Schneller laufen, dynamischer sein. Ja. Intensive Läufe spielen bei Merlin Polzin und seinem Fußballverständnis, seinem Ansatz für die erste Liga eine ganz große Rolle. Und da hat Robert Glatzel natürlich ein Defizit. Das ist nicht sein Spielstil. Ja, der 1. FC Köln hat ja es nicht geschafft, den Bock umzustoßen oder, wie man in Köln sagt, den Geistbock umzustoßen.
Ja.
Aber Lukas Kwasniok ist jetzt nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln. 2 Siege in nur 5 Monaten und jetzt ist er raus. Was ist die größte Überraschung, dass Kwasniok raus ist oder dass Friedhelm Funkel nicht der Nachfolger ist?
Also, ich habe ja mal wieder bei dieser Personalie sofort an dich gedacht. Und zwar, ja, also nicht, weil du eine gewisse Ähnlichkeit optisch hast mit Lukas Kwasniok, finde ich. Du hast,
bitte?
Ja, du hast auch so strahlend blaue Augen, du hast die Frisur, also die Haarfarbe, er ist natürlich ein bisschen grauer, aber ansonsten, nein, charakterlich trennen euch Welten. Aber was ich nur sagen wollte, und wir haben ja
so gut eben, kennst du Lukas Kwasniok, dass du das behaupten kannst?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass ihr unterschiedlich seid.
Wir erkennen ihn natürlich sehr gut, weil er ja auch mal vor vielen, vielen Jahren in unseren ersten Anstoßmonaten damals noch als Trainer des 1. FC Saarbrücken hier zu Gast im Podcast war.
Da hat er damals uns verraten, dass er ganz großer Freiburg-Fan ist und gerne mal ein Freiburg-Trainer sein möchte, ne?
Ja, und deswegen hat er ja, als er nach dem Spiel, nach dem 3-3 im rheinischen Derby gegen Gladbach wie ein Löwe um seinen Job gekämpft hat, auch nochmal den Freiburg-Vergleich herangezogen, nämlich dahingehend, dass ein Verein konstant sein muss.
Musst du aufstoßen?
Ja. Kohlensäure hier. Er hat ja gesagt, man muss konstant sein und hat dann auch nochmal erwähnt, wie viele Trainer der 1. FC Köln immer wieder rausgeschmissen hat nach all den Aufstiegen von der 2. in die 1. Liga. Und seit Peter Stögers Entlassung oder Trennung, das war im Dezember 2017, ich habe nochmal nachgeguckt, hat der 1. FC Köln jetzt den 12. Trainer. Und der 12. Trainer ist René Wagner, der bisherige Assistent von Lukas Kwasniok. 12 Trainer seit 2017, da macht Kwasniok einen Punkt. Ja, muss ich sagen. Aber du wolltest was sagen, dass wir uns ähnlich sind, okay, das habe ich ja gerade mal abgeräumt. Aber du wolltest noch mehr sagen zur Entlassung von Lukas Kwasniok.
Ich weiß natürlich auch noch, dass René Wagner jetzt noch Armin Reutershahn zur Seite gestellt bekommen hat, den wir natürlich als Co-Trainer von Eintracht Frankfurt und den HSV unter anderem kennen.
Ist das wirklich wahr?
Ja.
Das habe ich noch nie
Armin gebraucht. Reutershahn ist an der Seite von René Wagner jetzt erstmal am Start, was ich
der
alles
Kult
weiß. Ne?
Co-Trainer.
Der Kult-Co-Trainer.
Der Bremser absolut. Armin Reutershahn. Ja.
Zwei Kult-Co-Trainer. Michael Henke. Oh ja. Aber ich wollte nur eine Sache noch sagen. Ich hatte so den Eindruck, warum nicht mal länger, warum nicht mal für immer in Anführungszeichen, warum hält es nicht mal, das klingt wie so ein Song von Max Giesinger, aber du hast ja, wir haben gerade eben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen über die Situation gesprochen, als wir dann festgestellt haben, als wir schon darüber fabulierten, lass uns doch mal auf die Rec-Taste drücken und den Podcast starten, dann können wir nämlich auch quasi hier on-air darüber, quasi über den Trainer, den ehemaligen des 1. FC Köln sprechen. Und zwar hast du ja auch gesagt, scheint es eben nicht nur an dem Trainerprofil und an dem Erfolg oder Misserfolg zu liegen, weil sonst käme man wahrscheinlich relativ schnell zu der Einschätzung, dass man ja auch sagen könnte, okay, der 1. FC Köln ist jetzt natürlich nicht gerettet und steckt auch im Abstiegskampf.
Ja, massiv.
Aber, ja, genau, aber ist ja trotzdem noch auf der guten Seite. Damit, wie ich sage, ist ja noch alles drin. Und außerdem so ein 3-3 gegen Borussia Mönchengladbach im häufig zitierten Rhein-Derby ist jetzt ja auch erst einmal kein schlechtes Ergebnis und zeigt ja auch, dass die Mannschaft, ja, eine Moral bewiesen hat, dass die Mannschaft intakt ist, sagt man sogar.
Ja, aber nur 2 Siege in 5 Monaten und der Trend geht immer mehr Richtung Relegationsplatz. Also St. Pauli hätte gestern mit einem Sieg an Freiburg am FC vorbeiziehen können, dann wären die Kölner heute 16. Ich glaube, der 1. FC Köln hat auf die Länderspielpause gewartet, weil das ist ja jetzt auch ein passender Zeitpunkt nochmal, weil es ja erst am Osterwochenende mit dem nächsten Bundesligaspieltag weitergeht, um personelle Änderungen vorzunehmen. Das ist das eine. Und zum Zweiten habe ich den Eindruck, das ist wirklich nur ein Eindruck, ich habe dafür keine Belege, dass sie in Köln diese Entlassung eigentlich vor ihrem geistigen Auge schon vor Wochen durchgeführt haben und einfach auf das passende Ergebnis, und da war das 3-3 aus Sicht der FC-Verantwortlichen, aus Sicht von Thomas Kessler gegen Gladbach zu wenig. Und auf so einen Moment haben die Verantwortlichen beim 1. FC Köln gewartet, um dann endlich Kwasniok entlassen zu können. Es passt offenbar zwischenmenschlich nicht. Er ist wohl auch intern hier und da angeeckt. Und sportlich gerade so noch überm Strich. Also er kann sich quasi, oder Köln kann sich bei der schwachen, schlechten zweiten Halbzeit des FC St. Pauli gestern gegen Freiburg bedanken, dass es in der Tabelle so aussieht, Köln auf 15, St. Pauli auf 16. Zur Halbzeit sah es noch anders aus, denn da führte St. Pauli gegen Freiburg. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Kwasniok auch schon entlassen. Also sie haben es nicht von dem Ergebnis am Millerntor abhängig gemacht. Aber mein Eindruck ist, ich wiederhole das nochmal, in Köln haben sie schon vor Wochen diesen Moment irgendwie gesucht, aber noch nicht gefunden. Weil immer wieder ein Ergebnis oder eine Leistung so war, dass sie zu gut war, um den Trainer entlassen zu können.
Ja, aber die Frage, die man sich natürlich auch nochmal vor Augen führen muss, ist ja folgende. Und zwar, gibt es denn auch wirklich ganz definitiv drei Mannschaften, die einen noch viel schlechteren Kader haben. Na, damit will ich nur sagen, ja, kann ja alles sein und Talfahrt ja, aber ich sag mal zum Beispiel, natürlich sehe ich den Kader des ersten FC Heidenheim auch deutlich schlechter als den des ersten FC Köln, aber ich will nur trotzdem sagen, bei manchen Verein ist es denn auch jetzt nicht verwunderlich, wenn du in diese Saison gehst, dass du sagst, du spielst knallhart bis zum Ende gegen den Abstieg, und das tun sie ja. Also damit will ich nur sagen, erfüllst du ja quasi auch die Erwartung.
Der FC hat ja in der Hinrunde mal 4-1 gegen den HSV gewonnen. Da war, ich glaube, da waren die Kölner zu dem Zeitpunkt auf einem einstelligen Tabellenplatz. Mhm. Seitdem nur noch 2 Siege. Ja, Kwasniok. Ich warte aber darauf, dass Friedhelm Funkel, der hat ja, glaube ich, so eine Klausel, der hat ja einen lebenslangen Vertrag bei vielen Vereinen, da greift dann so die Klausel ab dem 31. oder 32. Spieltag. Ich kann mir vorstellen, dass der FC diese Funkel-Klausel noch ziehen wird und dass der dann mit 72 oder ist er dann schon 73 nochmal sein Bundesliga-Comeback feiern wird.
Ja, aber gute Frage. Ne? Wer könnte denn jetzt kommen? Oder gibt es jetzt beim ersten FC Köln so eine Lösung bis zum Ende der Saison und dann stellen sie einen neuen Trainer vor nach Ablauf der Saison? Oder eigentlich sollte man den ja wahrscheinlich sofort holen. Bedient man sich eher bei einem im Nachwuchs oder bei einem Trainer, der jetzt vielleicht in unteren Ligen gezeigt hat, dass das kann, weil er entweder bei einem Nachwuchs in der zweiten oder dass er beim SC Verl oder ich sag mal so, sich jetzt einen Namen gemacht hat? Oder bedient man sich wieder einem der größeren Namen? Gute Frage, ne?
Gute Frage, weiß man nicht. Kann ich schwer beantworten. Ja. René Wagner ist jetzt aktuell derjenige, der für die Mannschaft verantwortlich ist, für die Spieler, die jetzt noch da sind, während der Länderspielpause. Ja, Nils Ole Boog, über den müssen wir auch sprechen, der ein neues Kapitel schreibt, der jetzt bei Borussia Dortmund Nachfolger von Sebastian Kehl ist. Wie hast du das gestern so aufgenommen, als sich der BVB von Kehl getrennt hat?
The Book of Love. Ja, ist die Frage, ob es eines wird. Also natürlich erstmal Ende Ära, Ausrufezeichen, und gleichermaßen im Statement doch recht kühl. Ne? Also dafür, dass du ja mit Sebastian Kehl eine absolute Identifikationsfigur hast bei Borussia Dortmund, der den Verein geprägt hat, der während seiner Nationalspieler wurde, der während seiner Laufbahn ja immer mal wieder kolportierte Angebote des FC Bayern hatte, die ausgeschlagen hat, Vereinstreue bewiesen hat, dann nach der Karriere eben weiter Identifikationsfigur hat als rechte Hand, sag ich jetzt mal, von Watzke so ein bisschen und Michael Zorc, Susi Zorc, so das Sportsmanagement mit vorangetrieben und wurde natürlich auch so, und das ist jetzt ja auch nicht das erste Mal so, von Lars Ricken so ein bisschen entmachtet, und das ist ja so ähnlich wie bei Sven Mislintat eigentlich so eine ähnliche Geschichte, dass man schon das Gefühl hat, wenn man Lars Ricken in die Quere kommt, dann kann die Laufzeit relativ schnell beendet werden. Und du merkst, dass momentan ganz generell ein, in Anführungsstrichen, Generationswechsel bei Borussia Dortmund vollzogen wird. Die Verträge mit Julian Brandt und Niklas Süle werden nicht verlängert. Gleichermaßen setzt man jetzt wieder auf jüngere Spieler, macht dadurch natürlich auch Gehälter frei, um für die Zukunft zu investieren. Die Frage ist, wird Luka Vucevic zum Beispiel in der Innenverteidigung verpflichtet? Wird dafür vielleicht auch Guirassy abgegeben? Mit ihm nochmal Geld gemacht, und all das sind so große Personalien, die wahrscheinlich so die nächsten Jahre prägen soll. Und da finde ich es interessant, dass Borussia Dortmund da eben nicht mehr auf Sebastian Kehl setzt, das auf der einen Seite. Und wie gesagt, auf der anderen Seite finde ich dafür, dass es eben Sebastian Kehl ist und nicht Sven Mislintat, finde ich dieses Statement von beiden Seiten doch recht kühl.
Das Statement habe ich gelesen? Das habe ich gar nicht gelesen, aber er ist ja 24 Jahre bei Borussia Dortmund, war Spieler, war ja an allen drei Meisterschaften beteiligt. Er wurde dann 2021, war es glaube ich, Nachfolger von Michael Zorc als Sportdirektor. Aber von Lars Ricken entmachtet, ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Lars Ricken ist einfach in der Hierarchie als the next Aki Watzke an Kehl vorbeigezogen. Sebastian Kehl wollte auch Sportgeschäftsführer werden, aber Ricken ist es 2024 geworden und Kehl ist Sportdirektor geblieben. Das hat natürlich was auch mit Befugnissen zu tun. Ricken ist in der Hierarchie, ich habe es ja gerade gesagt, über Kehl und das hat auch was mit dem Gehalt, mit dem Einkommen zu tun. Und dadurch, dass die Trennung gestern verkündet wurde und heute bereits mit Nils-Ole Boog ein Nachfolger präsentiert wurde, ist es ja auch klar, dass das von langer Hand geplant war. Aber diesen Nils-Ole Boog, den wahrscheinlich die wenigsten kennen, finde ich total spannend. Der ist seit 2017 bei der SV Elversberg gewesen, war erst Scout, war dann auch so etwas wie Kehl bei Dortmund, nämlich Sportdirektor. Und in der Zeit ist Elversberg natürlich auch mit dem ewigen Horst Steffen als Trainer von der Regionalliga fast bis in die Bundesliga durchmarschiert, ist aktuell auf dem zweiten Platz in der zweiten Liga, also kann jetzt auch noch direkt aufsteigen. Mhm. Und Boog hat Spieler wie Woltemade, Wanner, Aslani nach Elversberg geholt.
Baum.
Elias Baum. Elias Baum. Ebnu Talib in der sechsten Liga entdeckt, dann für 8 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt verkauft. Und das, was Borussia Dortmund ja auch immer schon gewesen ist, so eine Art Lieferando für die großen Clubs, ob es Real Madrid in Spanien ist oder ob es Clubs aus der englischen Premier League sind, das kann natürlich Nils-Ole Boog auch, weil er, wie hat man gesagt, ein Talenteangler ist. Ich habe heute gesagt, gelesen, der Talenteangler fischt jetzt im Haifischbecken und hat jetzt einfach mal so das,
schönes Bild,
das 20- bis 30-fache an Budget zur Verfügung, das er in seiner Zeit als Sportdirektor der SV Elversberg zur Verfügung hatte. Ja, er kann jetzt seine Spürnase für Talente dann ein bisschen gewinnbringender einbringen und kommt ja aus Beckum, das ist, ich glaube, 60 oder 65 Kilometer von Dortmund entfernt. Der schließt sich dann der Kreis. Nee, das ist jetzt zu romantisch, das ist Quatsch.
Ja.
Aber ja, dass Dortmund auf jemanden von der SV Elversberg aufmerksam wird und den dann auch relativ zügig als Kehl-Nachfolger in einer Phase, in der ja auch die kommende Saison vorbereitet werden muss, installiert, finde ich total nachvollziehbar.
Ist natürlich auch total mutig, ist natürlich so ein bisschen nicht der, ich sag jetzt mal, der Max-Eberl-Weg, so, ne, der dann, sag ich mal, von dem einen Verein zum nächsten geht, weil er sich schon einen großen Namen gemacht hat in der Fußball-Bundesliga, sondern es ist eher so ein bisschen der Markus Krösche-Weg, der ja auch damals von Paderborn dann zu Eintracht Frankfurt gegangen ist und sozusagen jetzt den nächsten Karriereschritt macht. Und die Frage, also ist natürlich auch wirklich ein sehr, sehr großer Schritt von der SV Elversberg zu Borussia Dortmund und die Frage natürlich jetzt, ob das ähnlich erfolgreich sein wird. Ich habe aber derweil auch nochmal das Statement von Borussia Dortmund, natürlich ist das nur die Mediaabteilung, aber so will natürlich auch gewählt ausgewählt sein. Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.
Ja, so klingt das auch, wenn wir dann eines Tages diesen Podcast beenden. Gruß aus der Community.
Ja, komm, nach 24 Jahren ist das doch normalerweise, also da wird doch normalerweise eine Chronik hier und keine Ahnung was, so eine KI erstellte mit Meisterschale und hast du nicht gesehen, aber doch nicht das.
Also ist ein bisschen wenig, da gebe ich dir recht.
Das war genauso, das gleiche Gefühl hatte ich neulich, als ich beim Pförtner vorfuhr. Und
hier bei deinem Pförtner vom Nobelviertel?
Beim NDR in Kiel.
Beim Schrankwart?
Ich bin jetzt ja seit 2010 bin ich beim NDR, ne? Und ich erwarte nun wirklich überhaupt nicht, dass mich jemand auf der Straße erkennt und auch nicht, dass mich jemand kennt. Aber
Wirklichkeit erwartest du das schon?
Nein, überhaupt nicht. Aber als ich neulich beim Pförtner vorgefahren bin und wie gesagt, wenn man jetzt mal 2010 zugrunde legt, dann sind es ja auch 16 Jahre. So, ne? Und dann habe ich da geklingelt und wollte mit dem Auto, dass der in die Schranke öffnet. Und dann habe ich gesagt, so, hat er jemand gefragt, wer ist denn da? Und habe ich gesagt, so, ja, Fabian Wittke. Und hat er gesagt, kenne ich nicht. Ich so, ja, ich arbeite hier. Haben Sie denn einen Ausweis? Ich so, ja, den zeige ich Ihnen gleich. Weil in Kiel ist es so, du musst dann erst durch, du kannst auf die Schrank gehen, du musst ums Haus rumgehen und da ist der Pförtner. Okay. Ja, also das heißt,
vielleicht war das ein neuer Pförtner.
Ist, ja, so ein bisschen.
Oder einer, der einfach Bock hatte, seine schlechte Laune an Menschen die dort arbeiten,
glaube ich,
auszulassen.
Wahrscheinlich war es nur ein Missverständnis.
Oder er war ein sehr korrekter Typ.
Ja. Oder er war in der Mediaabteilung von Borussia Dortmund.
Das kann ja, genau. Vielleicht war er Borussia Dortmund-Fan.
Ja, das kann gut sein.
Oder er war Fan eines anderen Vereins, der gerade vorher verloren hatte und frustriert war. Vielleicht Fan von Bayer Leverkusen. Leverkusen ist ja aus der Champions League rausgeflogen. Oder Holstein-Fan vor dem 3:2 in Bochum. Das kann ja auch passieren. Kann ja auch sein, ne?
Ja. Die Frage ist doch, ob Sebastian Kehl bald ein Kennzeichen hat mit HH.
HH. SV. Hansestadt Hamburg. Ja, das Gerücht, das ploppte ja auch vor einigen Wochen auf und das erhärtet sich jetzt, ne, möglicherweise. Ich kann mir vorstellen, dass Klaus Costa, der ja momentan diese Position einnimmt und ja seinem Trainer Merlin Polzin auch echt einen guten Kader da zusammengebaut hat, der wäre dann, glaube ich, nicht sonderlich glücklich. Also ich finde, die Transferbilanz von Costa, vor allen Dingen hier mit Lokonga, Vuškovic und Vieira, während die aktuelle Saison schon lief, die kann sich sehen lassen.
Definitiv. Der HSV spielt nicht wie ein Abstiegskandidat, aber ist häufig nicht konstant genug über die 90 Minuten. Aber ansonsten...
Zweite Halbzeit Dortmund. Ja. 15:0 Torschüsse für den BVB.
Ja.
Ja, und es stand 2:0 zur Pause für den HSV. Das ist dann echt bitter. Ne? Und da wurde Merlin Polzin ja auch angezählt wegen seiner Wechsel. Er hat unter anderem Fabio Vieira und Otele, den Torschützen, runtergenommen und hat dann Balde und Downs gebracht und die waren gerade mal 5 Minuten auf dem Platz und da hat es dann schon zweimal geklingelt.
Das war ein Downsgrade, ne?
Das war ein Downsgrade, ja, genau. Damien Downs hat im Gegensatz zu Robert Glatzel noch gar nicht getroffen für den HSV. Vielleicht wird er auch die Saison ohne Tor beenden, aber sein Anlaufverhalten, das gefällt Polzin und deswegen kommt Downs regelmäßig als HSV-Stürmer zum Einsatz.
Kannst mal kicken,
ja. Wie kicken wir weiter? Wollen wir in den Rückspiegel kicken?
Ja, lass mal in den Rückspiegel kicken. Lass mal kicken, was wir aus Wolfsburg mitgebracht haben. Du hast Werder erlebt und Werder hat gewonnen durch Justin Ginma. Und war das verdient?
Nee, ne? Das war so ein schlechtes Spiel. Eigentlich hätte dieses Spiel 0:0 ausgehen müssen. Der Tabellen-17. Hat gegen den 15. gespielt und Fußball ist ja auch so ein Mental Game und du hast echt gemerkt, dass beide Mannschaften gerade nicht mit...
Also haben die alle Mäntel an?
Die haben alle Mäntel angehabt, weil es so kalt war und so windig war im Mittellandkanal. Ich hatte wieder meinen etwas dickeren Mantel an. Kein Mantel, aber eine gefütterte Winterjacke. Es war relativ frisch, sagen wir es mal so. Nein, aber du hast gemerkt, dass
meine Garderobe neulich zusammengebrochen. Das war ein Mental Breakdown. Okay, Entschuldigung.
Beide Mannschaften sind gerade nicht mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet und das hast du gesehen. Der Einsatz hat gestimmt, aber es gab sehr viele Fehlpässe. Teilweise haben die Laufwege nicht gestimmt und es war wirklich ja ein Fehlerfestival und auch das Tor von Justin Ginma war ein abgefälschter Schuss und auch die Vorarbeit, die von Felix Agu kam, da wurde der Pass noch abgefälscht. Also irgendwie musste das Spiel so entschieden werden. Und es war ja so ein bisschen Wolfsburg-HSV reloaded im Vorfeld, hast du das mitbekommen, haben ja auch die Werder-Fans versucht, so ein bisschen die VfL-Arena zu unterlaufen. Mhm. Der HSV war ja vor 2 Wochen mit 10 oder 12.000 Hamburger da in Wolfsburg und der VfL Wolfsburg hat aus seinen Fehlern gelernt. Der HSV haben ja die Fans teilweise so Bundles gekauft, also ein Kartenpaket. Die Tickets für Wolfsburg-HSV sind nur im Paket mit Tickets für Wolfsburg gegen Augsburg verkauft worden. Das war vielen HSV-Fans, aber egal, die haben sich dann halt auch noch eine Karte für den FC Augsburg mit eingesackt und diese Tickets werden sie nicht wahrnehmen und spenden die. Und Werder-Fans war es egal, dass der VfL Wolfsburg gesagt hat, nachdem ja das Gästekontingent erschöpft war und nochmal auf 600 Extrakarten ausgeweitet worden ist, ist uns egal, dass da jetzt nur Mitglieder Karten kaufen dürfen. Einige Werder-Fans haben eine Mitgliedschaft beim VfL Wolfsburg, kostet 30 € im Jahr abgeschlossen. Und haben sich darüber dann noch Tickets besorgt. Dann hat der VfL Wolfsburg gesagt, Moment mal, es ist aber so, man muss vor dem 1. Februar Mitglied sein, um Karten zu kaufen. Dann hat auch der Trick nicht funktioniert. Und trotzdem waren sehr viele Bremer, das merkst du ja dann auch erst, wenn ein Tor fällt oder wenn das Spiel zu Ende ist. Ja. Als das Spiel zu Ende war, habe ich...
Und an den Farben kannst du ihn natürlich erkennen, ne?
Ja, grün-weiß gegen grün-weiß, war schwierig. Aber als das Spiel zu Ende war, haben natürlich auch die sich wahrscheinlich 90 Minuten zurückgehalten haben, weil sie im Heimbereich waren, wo man sich ja nicht als Gästefan zu erkennen geben durfte, die haben dann auch gejubelt und habe ich gedacht, wow, sind doch viele Bremer da. Es hätten aber noch mehr sein können in Bremen. Viele Ultras oder alle Werder-Ultras sind nicht ins Stadion gekommen, weil es da ja Querelen gab mit Ordnern des VfL Wolfsburg, letzten Endes mit Polizisten. Die Polizei hat relativ schnell noch während des Spiels eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin hieß es, Werder-Fans seien auf Ordner des VfL Wolfsburg losgegangen, weil sie Gegenstände mit ins Stadion nehmen wollten, die nicht erlaubt waren. Daraufhin wäre die Polizei dazugekommen und dann wären Polizisten tätlich angegriffen worden. Ein Polizist sei verletzt worden. Wenn man sich das Statement der Grün-Weißen Hilfe, so heißt die Fanorganisation von Werder Bremen, durchliest, dann klingt das anders. Denn sieht man auch übrigens auf Videos, die dann ja auch veröffentlicht worden sind, wie Polizisten diesen schmalen Gang in voller Kampfmontur hochgehen und da auch, salopp gesagt, ganz schön reinknüppeln. Mhm. Und bestimmt nicht nur gewaltbereite Werder-Fans, sondern auch unbeteiligte Werder-Fans treffen. Ja, das hat natürlich der Stimmung nicht gut getan.
Und gleichermaßen wurde aber auch ein Polizist verletzt, ne?
Ja, aber auch blutende Werder-Fans hat man gesehen. Also ich habe mir das Statement der grün-weißen Hilfe durchgelesen. Ich weiß nicht, wer recht hat, aber irgendwie beschleicht mich dann ungutes Gefühl. Auch die Hamburger haben die Einlasskontrollen in Wolfsburg kritisiert. Die Mainzer vor Wochen auch. Es scheint da ein Problem zu geben. Und ich kann mich dran erinnern, dass es vor einiger Zeit auch mal ein Spiel von Werder in Wolfsburg gab. Da sind die Werder-Fans am Bahnhof festgehalten worden. Und als die jetzt ankamen, kreiste ein Polizeihubschrauber. Also da sind gleich so Maßnahmen ergriffen worden, die man eher so aus dem Ausland kennt, wenn 10.000 Frankfurter in Neapel sind, so die dann so ein Betretungsverbot für die Stadt bekommen.
Oder vom G8-Gipfel oder irgendwie sowas.
Ja, ne, so das Verhalten der Polizei hatte ein ähnliches Aroma, ohne dass ich das jetzt wirklich bis ins letzte Detail bewerten könnte. Aber das war unschön und das schlägt jetzt natürlich auch hohe Wellen, weil natürlich dann alle ihre Statements veröffentlichen. Auch der VfL Wolfsburg hat sich mit einem Statement vor die Ordner gestellt und ist dafür von Werder Bremen kritisiert worden. Irgendwie läuft das Nachspiel noch ein paar Tage, ist so mein Gefühl.
Da schwingt so ein bisschen, wie, so ähnlich wie der Polizeihubschrauber über den Werder-Fans, so schraubt auch im Prinzip über dem Thema so ein bisschen die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und gleichzeitig nach der Bereitschaft zur Eskalation. Und ich glaube, beides wurde irgendwie nicht so richtig in der richtigen Dosis eingesetzt und macht zumindest so den Anschein.
Ja, und das hat schon so ein bisschen die Stimmung getrübt. Werder hat jetzt nicht gut gespielt und trotzdem gewonnen, hat jetzt 7 Punkte mehr als der VfL Wolfsburg. Ja, und der Heck-King-Effekt ist jetzt zumindest mal kurzfristig verpufft. Ich habe dann nach dem Spiel gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht ganz gut für ihn, dass die Länderspielpause ist. Dann kann er die Mannschaft ein bisschen besser kennenlernen, kann mehr mit den Spielern arbeiten. Aber ja, so viele werden ja auch nicht da sein. Obwohl der VfL Wolfsburg 17. ist, hat der Verein noch oder hat die Mannschaft noch viele Nationalspieler. Was mir bei Hacking aufgefallen ist, ich will jetzt keinen Deep Dive Wolfsburg machen, aber sein Vorgänger Daniel Bauer hat ja wieder auf andere Spieler gesetzt, auch auf Spieler aus dem Nachwuchs, aus der U19. Bei Hacking spielen jetzt wieder Joachim Mehle und Jonas Wind, die aus einer 4- bzw. 5-monatigen Verletzungspause kommen. Amura spielt wieder, wird dann, obwohl er, finde ich, gar nicht so schlecht war, aber auch als einer der ersten ausgewechselt. Der verfolgt jetzt wieder einen ganz anderen Ansatz. Und der dritte Trainer, der sich jetzt mit derselben Mannschaft irgendwie einen abmurkst, das ist, finde ich, kein Fundament für ein erfolgreiches Saisonende. Aber natürlich ist für den VfL Wolfsburg auch nach wie vor alles möglich.
Ja, und auch wieder die Fans, die der eigenen Mannschaft den Rücken zu kehren, ne, hat man gesehen nach Spielende. Und auch das ist natürlich.
Aber sie haben diesmal keine Fahnen oder Schals verbrannt.
Nee, das stimmt. Aber bevor wir dann vielleicht auch irgendwann nochmal einen kleinen Schwenker und Schlenker in Richtung Kiel machen, will ich nur sagen, gestern so 1500 Holstein-Fans, die damit nach Bochum gefahren sind, wir haben das ja auch schon mal über andere Vereine gesagt, es ist ja trotzdem auch dann immer ein schönes Zeichen, vor allen Dingen, wenn auch in einer komplizierten, schwierigen Situation dann die Fans vielleicht nochmal mehr Farbe bekennen, als wenn sie sich jetzt abwenden, weil mit diesem Hass oder diesen negativen Emotionen, möchte ich jetzt einfach mal sagen, gegenüber des eigenen Vereins hast du ja auch nichts gewonnen.
Ja, die sind mega frustriert. Ja. Es sind auf verschiedene Tapeten hochgehalten worden in der Anfangsphase des Spiels. Da ging es irgendwie um Strukturen und auf einem Transparent war auch zu lesen, dass sie nur für den Verein singen, aber nicht für die Spieler. Also da haben sie so ein bisschen differenziert. Ja. Sie unterstützen den Verein, aber da schwingt ja mit, dass sie mit der aktuellen Mannschaft oder dass sie für die aktuelle Mannschaft wenig übrig haben.
Wie viele Pleiten sind wir noch von dem Schlachtruf, außer Arnold könnt ihr alle gehen, entfernt?
Na, der spielt ja auch nicht mehr so regelmäßig. Der war
wegen, aber das ist ja schon so der...
Der wurde dann eingewechselt, er war im Kader, hat ja auch seit einigen Wochen Leistenprobleme.
Ja.
Und da hast du mit Christian Eriksen mittlerweile jemanden auf dem Platz, der diese Chefrolle ausfüllt. Also der hat wirklich ordentlich gespielt,
ja,
gute Pässe in die Tiefe gespielt, gefährliche Standards getreten. Wir haben das ja auch vor einer Woche, glaube ich, hier mal angesprochen. Arnold und Eriksen sind zwei ähnliche Spielertypen. Ich weiß nicht, ob Häkkinen die beide dann in seine Startelf integriert bekommt, aber Eriksen ist gerade besser als der angeschlagene Arnold.
Ja. Definitiv. Der VfL Wolfsburg. Ich glaube ja bei Werder wiederum, dass Werder eigentlich Glück hat, was heißt Glück hat, aber schon auch ein Stück weit dankbar dafür sein darf, dass sie jetzt gerade auch zuletzt entweder schwache oder formschwache Gegner hatten.
Weil oder ein Gegner, der 70 Minuten in Unterzahl war.
Oder so.
Union.
Ja, und gleichermaßen hat Werder natürlich auch ein unfassbares Verletzungspech. Ich glaube, 8, 9 verletzte Stammspieler.
8 verletzte, eingesperrter, ja. Jens Day, ja. Niklas Stark hat sich verletzt, wurde ausgewechselt.
Und das ist extrem. Ich glaube, dass Werder schon fast wirklich am Limit spielt. Also ich glaube schon, dass Daniel Thun da, dass Daniel Thun da wirklich alles rausholt. Aber mehr kann er sie halt auch nicht auftunen, außer wie er es aktuell macht.
Ja.
Und deswegen muss Werder hoffen, ne? Und was heißt hoffen, aber die genau solche Spiele mitnehmen, ganz wichtig. Einfach auch mal dreckig 1-0 da durchkommen.
Ja, so war das auch. Ja. Es war ein klassisches 0-0-Spiel, das Werder 1-0 gewonnen hat.
Ja.
Klingt paradox, aber so war's.
So, St. Pauli, du warst am Millerntor. Eigentlich siegt doch niemand am Millerntor, so der Schlachtruf.
So war es lange Zeit in diesem Jahr, 2026. Einige Unentschieden, einige Siege, eine Halbzeitführung gegen Freiburg, 1-0. Gut gespielt, aber dann der doppelte Matanovic, der 13 Jahre
ausgerechnet
seines fußballerischen Daseins beim FC St. Pauli verbracht hat. Ja, wobei der erste Treffer, ich habe das im Stadion gar nicht mitbekommen, dass den Matanovic erzielt hat, weil das war ein von Grifo abgefälschter Schuss. Also, und der Treffer wurde dann Matanovic gut geschrieben. St. Pauli hat in der zweiten Halbzeit schlecht gespielt, ist ungefährlich gewesen, war nicht im letzten Drittel. Verzweiflungsschüsse von Ando und von Wahl, von Innenverteidigern, die 3, 4, vielleicht sogar 5 Meter übers Tor flogen. Und gegen St. Pauli, wenn du gegen St. Pauli ein Tor schießt, hast du safe einen Punkt. Wenn du 2 Tore schießt, hast du das Spiel gewonnen. Und so war es für den vom SC Freiburg. Der SC Freiburg hat am Donnerstag, das war so ein bisschen meine Hoffnung, ja in der Europa League zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale erreicht, nach einem 5-1-Sieg gegen Genk. Aber dass das jetzt irgendwie der Mannschaft Energie geraubt haben könnte, den Eindruck hatte ich vielleicht in der ersten Halbzeit, in der zweiten gar nicht. Mit zunehmender Spieldauer wurde Freiburg immer besser, hatte die Torchancen und St. Pauli hat in der zweiten Halbzeit keine Torchance gehabt. Und das ist der schlechteste Angriff der Liga.
Ja.
St. Pauli hat noch direkte Duelle gegen Köln, gegen Heidenheim, gegen Wolfsburg, gegen Mainz, wobei ich gegen Mainz, das Spiel gegen Mainz ist kein direktes Duell, dafür sind die Mainzer zu gut. Ich glaube, St. Pauli hat nicht mehr so viele Spiele, in denen es punkten kann. Die Bayern kommen auch noch ans Millerntor, da muss St. Pauli noch gegen Leipzig antreten. Es muss mal ein Sieg her. Gegen Freiburg wäre die Möglichkeit da gewesen, aber nach 45 Minuten war da dann nicht mehr viel zu sehen von der guten ersten Halbzeit.
Wir haben ja dieses Thema häufig schon bei Holstein Kiel aufgemacht, über die fehlende Verstärkung im Angriff, trifft eigentlich auch auf St. Pauli zu. Nach wie vor ein altes Problem und hätte man spätestens im Winter nochmal nachlegen müssen.
Ja, haben sie ja. Mit Hara, der Japaner,
ja,
der aber gar nicht eingewechselt wird, der offenbar auch noch nicht das Niveau hat,
genau,
keine Soforthilfe ist. Und als St. Pauli das Derby beim HSV spielte, wurde ein Tag vorher Martin Kaas verpflichtet. Also das ist nicht im Winter gewesen, sondern im Spätsommer 2025, der ja mit der Empfehlung von knapp 20 Toren, die er für Magdeburg erzielt hat, nach Hamburg kam. Aber der fremdelt mit der ersten Liga leider, hat punktuell gute Auftritte, hat ja auch gegen Gladbach Tore geschossen, steht glaube ich jetzt bei 3 Saisontreffern, aber wenn der reinkommt, hat der auch keinen Effekt. Und ja, es ist frustrierend, so aus St. Pauli-Sicht. Es ist wirklich keine gute Offensive. Und wenn St. Pauli absteigt, dann liegt es an der Offensive. Die Defensive ist auch nicht mehr so stabil wie in der vergangenen Saison. Aber als Gegner weißt du ja, wenn du gegen St. Pauli 1-0 in Führung gehst, dann bist du safe, zumindest mal in den Punkten. Aber jetzt ist es sogar so gewesen, dass St. Pauli 1-0 führte und den Vorsprung nicht ausgebaut hat, klar, aber auch nicht gehalten hat. Ja, was soll ich sagen? So, das sind meine Eindrücke vom Millerntor. Aber du könntest erfreuliche Eindrücke aus Bochum mitbringen, wenn du denn da gewesen wärst. Aber du hast das Spiel dann auch nur auf der Couch verfolgt, nehme ich mal an.
Genau, ich habe es gestern auf der Couch verfolgt. Ich bin nicht in Bochum gewesen. Also wie die anderen 1500 und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Holstein-Kiel-Fans. Und habe gesehen, dass Holstein-Kiel eigentlich ein typisches Tim-Walter-Spiel mal wieder gezeigt hat. Also zwar offensiv auch gut und durch Skripski vor allen Dingen auch viel Stabilität, ein sogenannter Zielspieler, der sich immer mal wieder fallen lässt, der auch in den Achterräumen funktioniert, der mal hinter den Spitzen spielen kann, aber eigentlich auch einen ganz guten Abschluss hat, dieses Mal als Vorbereiter geglänzt hat. Und das war natürlich auch die Frage, wer könnte in diese Rolle schlüpfen? Alexander Bernhardsson jetzt wieder verletzungsbedingt nicht dabei gewesen. John Tolkien, der normalerweise auch über die linke Schiene kommt, gute Flanken schlägt, für die Standards verantwortlich ist, auch nicht am Start gewesen. Kelati, der auch diese Räume aufreißen kann, mit einer Zerrung gefehlt. Und Skripski hat das sehr gut gemacht, hat vor allen Dingen auch das 1-0 sehr gut vorbereitet.
Und Davids, ne? Schönes Kopfballtor.
Genau, nochmal zurückgespielt in den Rückraum, 5-Meter-Raum und dann zentral Davids mit dem Kopf. Ansonsten muss ich sagen, ja, Holstein Kiel hat, wie gesagt, ein typisches Tim-Walter-Fußballspiel gezeigt und zum ersten Mal waren sie damit auch erfolgreich. Aber wo ich mich noch nach wie vor so ein bisschen mit quäle, ist die Frage, ja, ist das wirklich, also ist das von Dauer, auf Dauer von Erfolg gekrönt mit immer so vielen Gegentreffern, also auch in Unterzahl, in Überzahl, also ja. Bochum war in Unterzahl, hat Bochum noch den Ausgleich geschossen.
35 Minuten ungefähr, ja. Ne? Und, oder? Anfang der zweiten Halbzeit, platzeweiß für Bochum.
Ja. Ja. Und dazu natürlich dann auch, ich finde das immer so lustig, wenn man sagt, so diese Verletzungsmisere, die kommt zu einer gewissen Unzeit, so als würde es eine perfekte Zeit dafür geben. Aber trotzdem ist natürlich so, dass es ein weiterer Faktor ist, bestimmt auch im Kampf um den Klassenerhalt. Es war natürlich total wichtig, dass Holstein dort gewonnen hat, wo wenige gewonnen haben, nämlich beim VfL Bochum, dass Holstein tatsächlich auch mal diese Negativserie ohne Sieg durchbrochen hat. Letzter Sieg war zuvor gegen SC Paderborn im Januar. Also von daher total wichtig, aber gleichermaßen viele Verletzungen jetzt gerade aktuell, viele wichtige Spieler, die ausfallen.
Aber es kommt die Länderspielpause. Das ist ja, da gibt es ja 10 Tage, eigentlich ja 14, wenn man ehrlich ist, um sich zu regenerieren. Und die Konkurrenz hat ja zum Teil auch sich selbst die Punkte weggenommen, wie im Fall Münster gegen Magdeburg. Da hat Magdeburg gewonnen. Dresden hat verloren, das ist ja auch gut für Holstein Kiel. Also das war schon so ein bisschen, Holstein Kiel war so einer der Sieger des Spieltags im Abstiegskampf.
Das stimmt. Gleichermaßen aber auch ein absoluter Pflichtsieg, musst du ganz ehrlich sagen, weil mit diesem Erfolg hat Holstein Kiel aber auch nur in Anführungsstrichen die Chance gewahrt, um dran zu bleiben und hat sich ja, was die Plätze angeht, jetzt gar nicht, glaube ich, verändert, sondern steht auf dem Relegationsplatz. Nee, vorher waren sie genau auf dem Abstieg. 17. Genau, jetzt sind sie einen nach oben geklettert. Genau, aber trotzdem sind sie ja auch noch im Punkt bis, also hinter Dresden. Also das heißt, du musstest schon auch dieses Spiel gewinnen, um halt.
Braunschweig hat auch verloren.
Ja, definitiv.
Und Fürth hat verloren. Also ist Düsseldorf hat verloren. Also ja. Das ist schon so, dass das Spiel wichtig, da ja. Echt der Sieger des vergangenen Spieltags war.
Jetzt geht's weiter gegen Münster. Das ist das eine. Und die Frage ist ja natürlich immer, die du dir stellst: Länderspielpause gut oder eigentlich schade, weil du jetzt vielleicht gerade in so einen gewissen Flow kommst. Gerade wenn du jetzt dir Jonas Terkelsen anguckst, der mit aufsteigender Form unterwegs ist und vor allen Dingen jetzt auch endlich mal die Effizienz zeigt, der ja immer ein auffälliger Spieler ist, aber auch sich selbst kritisiert hat in der Winterpause und gesagt hat, er trifft dort zu häufig zu verkopfte Entscheidungen, macht nochmal einen Schlenker mehr und sieht dann irgendwie spektakulär aus, führt aber zu nichts oder führt vor allen Dingen viel zu Ballverlusten oder wie gesagt zu Fehlentscheidungen, die dann das Spiel nicht verbessern. Das ist in der Vergangenheit deutlich besser geworden. Ja, die Frage ist nach dem Flow, nehmen Sie mit oder nicht?
Aber um nochmal auf das Thema Regeneration zu kommen und wenn es darum geht, Verletzungen auszukurieren, die Länderspielpause wäre ja gut für Alexander Bernhardsson. Wie schwer ist der verletzt?
Ich glaube, das ist noch nicht hundertprozentig kommuniziert. Das war ganz witzig, dass in der vergangenen Woche alle so ein bisschen sich gefragt hatten, Ist das jetzt eine kurzfristige, kürzere Verletzung? Also sind das nur muskuläre Probleme oder ist da die alte Fußverletzung wieder aufgegangen und man hat zu der Ausfallzeit von Alexander Bernhardsson von Holstein Kiel nichts gehört und dann hat aber der schwedische Nationaltrainer gesagt, so, ja schade, dass er jetzt erstmal bis auf Weiteres ausfällt. Und dann kam das sozusagen über den Weg dann nach Kiel zu den Journalisten. Also das heißt, er fällt jetzt erstmal aus, ist entsprechend auch keine Option für die schwedische Nationalmannschaft und wann er dann wieder ins Training einsteigen wird, das muss man, glaube ich, gucken. Torumschuh, gelb-rote Karte da noch in der Nachspielzeit. Auch wieder einer, der fehlen wird. Aber Kehr natürlich auch nach der 10. gelben. David setzt, das sind schon fast so Thomas Waldoch Register, ne? So, die dann gezogen werden. 10. gelbe Karte ist schon nicht schlecht, ne?
Dominik Kohr lacht darüber.
Stimmt. Aber wir wollen ja auch gar nicht immer wieder über Holstein sprechen. Vielleicht, du bist ja Nationalmannschaftsreporter, exklusiv für Anstoß. Was sagst du zu Lennart Karl? Warum Lennart Karl ja und Said El Mala nein?
Weil Lennart Karl bei den Bayern, ich will nicht sagen Stammspieler ist, aber einer, der 75% aller Spiele eingesetzt wird. Und jeder Spieler, das trifft ja auf Jonas Obig genauso zu, der zum erweiterten Stamm Kreis der Bayern gehört, ist auch ein potenzieller Nationalspieler.
Ja.
Und weil Julian Nagelsmann, der war zwar mal Trainer bei den Bayern, aber da war Lennart Karl noch mit der Mofa unterwegs, jetzt darf er schon Auto fahren, der will den kennenlernen, der will den ausprobieren. Also ich finde das nachvollziehbar. Aber ich bin gespannt, jetzt sind wir schon beim Thema Nationalmannschaft. Übrigens, Pavlovic und Metscher haben abgesagt.
Ja.
Das ist ja die mögliche Doppelsechs oder wäre eine mögliche Doppelsechs. Jetzt ist Angelo Stiller, der erst nicht dabei war, doch nachnominiert worden. Auch Chris Führig vom VfB Stuttgart wurde heute nochmal nachnominiert. Julian Nagelsmann hat ja bei seiner ausführlichen Pressekonferenz vergangene Woche gesagt, als er den Kader bekannt gegeben hat, dass es auch wichtig sei, zu spielen. Nee, das hat er im Kicker-Interview gesagt. Sowas, genau. Ja. Und es hat Nick Woltemade, ich habe viel Champions League geguckt, auch in den vergangenen Wochen, beim Duell zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United, von 2x90 Minuten exakt 0 Minuten gespielt. Und Leroy Sané hat von 4 möglichen Halbzeiten gegen den FC Liverpool eine gespielt für Galatasaray. Das ist ja das Gegenteil von viel Spielzeit haben. Da bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert. Das sind ja auch vielleicht Fragen, die dann nochmal gestellt werden. Aber ja, Woltemade ist in der Nationalmannschaft beim letzten Lehrgang, das war ja im November, einer der besten und auffälligsten gewesen. Und diesen Spielertypen gibt es dann halt auch nicht mehr so oft. Niklas Füllkrug trifft für den AC Mailand auch so gut wie gar nicht. Ein Tor in 14 Spielen, den kannst du auch nicht nominieren. Tim Kleindienst kannst du auch nicht nominieren, weil er verletzt ist. Ist dann schwierig. Dennis Undaff ist dabei. Gibt es sonst noch jemanden, der dich überrascht? Jetzt hast du gesagt Lennart Karl. Oder ist irgendein Name da, den du da jetzt so nicht erwartet hättest?
Was ich ganz witzig fand, also wo ich ein bisschen überrascht reagiert habe, war tatsächlich, dass ich irgendwie dachte, ach ja klar, Pascal Groß, dass er den quasi so wie selbstverständlich auch nach dessen Wechsel wieder so berücksichtigt hat, spricht er für Pascal Groß, also spricht er für seine Konstanz und vor allen Dingen, dass er dann eben auch anscheinend einen nachhaltigen Eindruck bei Julian Nagelsmann hinterlassen haben muss.
Ja, darf ich dazu kurz was sagen? Klar. Er hat das auch erklärt und ich finde, er hat das sehr, sehr gut erklärt. Die Pressekonferenz hat 45 Minuten gedauert, das ist sehr lange und er hat wirklich alle Fragen beantwortet. Und er hat gesagt, Pascal Groß ist ein Connector, der kann mit allen.
Ja.
Er ist so der Ex-Dortmunder, er kennt aus der Premier League die Spieler, er ist total hilfsbereit,
so, ne?
sehr angesehen, der kommt mit allen klar. Er hat auch, ich habe mich über Kevin Schade gewundert, ne? Also Kevin Schade fliegt ja so ein bisschen unterm Radar, der spielt auch in der Premier League beim FC Brentford. Guckst du auf die Tabelle, Brentford ist glaube ich 7. und der ist der Stammspieler, der hat da 7 Tore gemacht.
Unfassbar schneller Spieler,
war Flügel. Ja auch schon dabei bei der Nationalmannschaft. Er ist jetzt anstelle von Karim Adeyemi und Maxi Bayer dabei. Ja, weil er die halt schon häufiger hatte und weil er Schade auch noch ein bisschen besser kennenlernen will. Und er meinte auch, Schade ist halt so ein, der kennt halt die anderen noch gar nicht so richtig. Ne? Also der ist beim FC Brentford und ist da auch mit keinem connected. Es gibt den Bayern-Block, es gibt Spieler, die natürlich auch, die Stuttgarter, die haben oft zusammengespielt. Oliver Baumann kennt ja auch Spieler, die in Hoffenheim mal gespielt haben, wie Maxi Bayer beispielsweise, der und Baumann kennen sich aus Hoffenheim. Aber Schade ist so ein Einzelkämpfer und den möchte er auch sehen. Und Anton Stach auch, der bei Leeds United Stammspieler ist, der auf der Sechser-Position auch eine Alternative ist. Also Nagelsmann hat zwar gesagt, dass der Kader der aktuellen Abstellungsperiode. Jetzt gibt es ja die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana, denn auch schon dem WM-Kader sehr ähnelt. Aber er probiert eben doch noch ein bisschen was aus. Auch Wagnermann ist nochmal dabei.
Wagnermann, ja.
Weil er Riedle Baku auch schon ein paar Mal dabei hatte, der ja der Konkurrent dann sein könnte. Auch hinter Kimmich logischerweise. Kimmich soll ja Rechtsverteidiger spielen bei Nagelsmann. Ich finde, das hat Hand und Fuß. Also auch die Erklärung, die Fragen, die dann natürlich kamen zur einzelnen Nominierung, die hat er alle nachvollziehbar, finde ich, beantwortet.
Ja, und wenn Julian Nagelsmann in Anstoßtiteln denken würde, dann würde er auf die Frage nach Anton Stach antworten. Mein Gedankenspiel war einfach, wenn Anton herausstach. Und deswegen hat er ihn nominiert. Ja, also ich finde das irgendwie interessant, weil es aber auch ein bisschen konträr zu dem ist, was Julian Nagelsmann im Kicker gesagt hat, dass er eigentlich nicht mehr so viel ausprobieren möchte. Jetzt probiert er doch wieder ein bisschen mehr aus. Natürlich auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil du hast die Verletzung angesprochen. Allerdings probiert er natürlich dann auch mit Führig jetzt nicht besonders viel aus, weil den kennt er ja eigentlich schon. Aber dann trotzdem jetzt nochmal wieder Neulinge zu nominieren.
Ja, Führig ist ja nur reingerutscht, weil jetzt wieder Spiele ausgefallen sind. Ne?
Das meine ich genau. Aber trotzdem so mit Schade jetzt nochmal und Stach ist es ja schon so, dass er da jetzt da nochmal wieder welchen eine Chance gibt, wie du ja gesagt hast, die jetzt erstmal trotzdem, wie du gesagt hast, so schön unterm Radar flogen, beziehungsweise jetzt erstmal nicht jedem so präsent waren.
Und er wird die Zeit auch nutzen, um mit den Spielern so, ich nenne es mal so, Perspektivgespräche zu führen. Er sagte ja auch so, bei einem Turnier hast du 11, du hast 15 Spieler, die regelmäßig spielen, aber du hast dann ja auch noch 11 andere, die auch irgendwie funktionieren müssen. Und du kannst ja nicht jeden Spieler in so einer Warteposition halten. Jeder hat ja sein Profil, jeder hat seine Aufgabe. Jeder weiß im Vorfeld schon, was die Rolle während der Fußball-WM sein wird. Ne? Und die Rolle kann ja auch manchmal nur sein, dass du der Joker für die letzten 5 Minuten bist.
Ja.
Und das müssen die Spieler annehmen. Und er will natürlich die Namen, die wir jetzt auch gerade durchgegangen sind, von denen einige nochmal beobachten. Jetzt über, wir haben heute Montag, da kommt die Nationalmannschaft in Herzogenaurach zusammen. Nächste Woche Dienstag wird sie sich nach dem Spiel in Stuttgart gegen Ghana wieder verabschieden. Also in den 8-9 Tagen will er dann logischerweise auch da diese Gespräche noch führen und mögliche Kandidaten besser kennenlernen und sie beobachten, wie sie sich im Kreis der Mannschaft bewegen und wie sie so reinpassen. Und ich finde, das ist schon auch nachvollziehbar. Weil danach gibt's nur noch 2 Länderspiele, 1 gegen Finnland und dann schon in den USA, gegen die USA und dann geht's ja schon los gegen Curaçao.
Definitiv. Sehr, sehr schicke Trikots haben sie, by the way. Mir fällt dazu noch ein, was ich trotzdem komisch finde, interessant finde, dass Leroy Sané wieder dabei ist und Karim Adeyemi eben nicht.
Weil ja, aber Adeyemis Konkurrenten sind Bayer und Schade, hat er gesagt.
Ja.
Mit denen bettelt sich nicht Leroy Sané. Leroy Sané ist quasi ein Konkurrent von Serge Gnabry. Aber Sané war auch bei den letzten Länderspielen Ende 2025 dabei.
Definitiv. Aber finde ich trotzdem spannend. Also beziehungsweise
Er steht total auf Sané. Ja. Also auf den Sané, der dann auch in seiner besten Verfassung seiner selbst ist. Und das war ja auch schon zu Bayern-Zeiten so.
Ich finde halt einfach, dass mit Karim Adeyemi ein Spieler in der Theorie der deutschen Fußballnationalmannschaft zur Verfügung stehen kann, den man, wie ich finde, so nicht hat, weil ich finde, ein Karim Adeyemi in einer Topform ist auch nochmal besser als Serge Gnabry, obwohl Serge Gnabry aktuell ja in einer Topform ist. Aber genauso dieses.
Adeyemi ist ja ein Konterstürmer.
Aber dieses Dribbelstarke, so diese enge Ballführung, diese Geschwindigkeit und.
Aber die Torquote von Gnabry ist deutlich besser, ne?
Und genau, ich habe ja gesagt, in Topform. Also wenn du sozusagen beide in Topform hast, dann finde ich, ist Adeyemi auf jeden Fall noch ein bisschen besser, aber natürlich ist er auch nicht in Topform und spielt bei Borussia Dortmund ja auch nicht immer.
Aber das hat Nagelsmann auch gesagt. Adeyemi, Bayer, Schade. Von denen wird einer vielleicht 2 schaffen. Mhm. Also, die 3 kämpfen quasi um ihren Platz im Kader und Adeyemi und Bayer kennt er, also er meint auch, es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie das x-te Bundesligaspiel von denen angucke. Ja. Ich weiß alles, also ich werde da keine neuen Erkenntnisse mehr erlangen und in der Nationalmannschaft hat er sie eben auch schon beobachtet. Ich finde es spannend.
Ich finde es halt schade, dass er Jannis Blaswig, Marvin Ducksch und Kevin Behrens nicht mitgenommen hat, weil die hätte ich jetzt schon nochmal erwartet.
Jannis Blaswig war gut gegen Arsenal. War
richtig gut, ne?
Ja.
Überragende Erste.
Der war ja auch schon mal dabei, ne? Und da war er bei Salzburg.
Ja.
Und jetzt ist er in einer wirklich guten Verfassung. Aber hat jetzt am Wochenende Hinter Marc Flecken auch nur auf der Bank
gesessen. Ja, ja, genau.
Flecken ist zurück und Blaswig ist die Nummer zwei. Ja, ey, komm. Wir haben noch was vor, ne? Wir haben ja noch hier eine kleine Überraschung.
Wir haben noch eine Überraschung. Und
für euch da draußen vielleicht nicht, weil ihr könntet euch denken, was jetzt kommt. Aber für uns hier drin ist das immer wieder eine Überraschung, weil ich natürlich nicht weiß, was Fabian sich ausgedacht hat. Und er weiß auch nicht, wie ich ihn gleich vielleicht vor unlösbare Aufgaben stellen möchte. Warten wir es mal ab.
Das hast du sehr, sehr gut überbrückt. Und hier ist auch schon der entsprechende Sound für diese Rubrik. Ganz kurze Frage noch. Wie findest du die Trikots der Nationalmannschaft in Blau?
Mittelmäßig. Der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So nämlich. Mittelmäßig?
Finde ich, die, also das
blaue
Ausweichshirt finde ich mittelmäßig.
Ich finde das richtig gut.
Ja?
Ja. Ups, jetzt wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Okay. Ja. Aber gut, das müsst ihr selber wissen.
Von Adidas. Ja. Kostet wahrscheinlich auch nur 195
Ach,
Euro.
Ja.
Ich weiß
maximal
nicht, wie teuer das ist. Wir verlosen am Ende der Folge noch eins. Vielleicht. Sage ich jetzt, damit die dran
ja,
bleibt unser Geheimnis. Ja. So, wer fängt an?
Hier? Und ein handsigniertes Trikot von
Kevin Schade.
Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, hier von Leipzig oder so. Aber gut. Wer fängt an? Soll ich mal anfangen?
Mach.
Okay, fange ich mal an. Möchtest du Christoph Kramer sein oder Mats Hummels?
Christoph Kramer.
Okay, dann bin ich Mats Hummels. Und zwar haben die beiden, das habe ich gesehen, das möchte ich jetzt gerne mal mit dir kopieren. Wir spielen, wer als erster 5 Punkte hat. Und zwar haben Mats Hummels und Christoph Kramer neulich ein Spiel gespielt. Die mussten auf 3 einen Verein sagen, also aus der Fußball-Bundesliga. Mhm. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel Freiburg und du sagst Werder. Und dann müssen wir einen Spieler nennen, der für beide gespielt hat. Ah, und wer als erstes einen hat, der kriegt den ersten Punkt.
Maxi Eggestein.
Wäre ja, das wäre richtig gewesen ja. In diesem Fall, genau. Ehren Dingschi auch.
Mhm. Aber du sagst jetzt wahrscheinlich andere Vereine.
Möglicherweise. Also du kannst ja schon mal ganz kurz ein bisschen wie bei Stadt, Land, Fluss oder so ein Buchstaben im Kopf schon mal denken.
Ich nehme jetzt dann ruft man die Lösung einfach rein? Oder
ja, genau.
Okay, und wer zuerst reinbrüllt, hat gewonnen. Gewonnen.
Okay. Ja, gut. Okay, mhm. Dann auf 3 den ersten Verein. 1, 2, Union Berlin.
Und ich muss jetzt einen anderen sagen?
Ja, also, du musst mal zur gleichen Zeit kommen.
Ich muss auch jetzt 1, 2, 3 und den anderen Verein sagen.
Nein, ich sage 1, 2, 3 und dann sagst du deinen Verein, den du im Kopf hast und ich sage meinen Verein. Und dann sagen wir den Spieler.
Okay, und du hast Union Berlin.
Ja.
Ja, okay. 1, 2, 3.
Union Berlin. Das musst du sagen, deinen Verein. Du musst den Verein sagen. Einen von den 18 aus der Fußball-Bundesliga. Aber
HSV.
Genau. Und jetzt müssen wir den Spieler Van Drongelen. 1, 2, 3 für mich.
Levin Öztunali.
Richtig.
Okay.
Aber ich war Erster.
Jetzt habe ich es.
Aber hast du es jetzt? Okay. Ja. Also, ein Punkt habe ich. Hast du was zum Schreiben? Das können wir uns merken, ne? 1-0 für mich. Okay, dann geht es weiter. Bist du ready?
Ich kriege gerade einen FaceTime-Anruf.
1-2 VfL Wolfsburg.
1-2
Muss es zur gleichen Zeit sein. Du musst auf 3 deinen Verein sagen aus der Fußball-Bundesliga.
Ja, ja, ich überlege gerade den Verein und dann schon den Spieler, weißt du?
Ja, der eben nicht.
VfL Wolfsburg. Und ich. Achso.
Du sagst das zur gleichen Zeit und dann sagen wir einen, der bei.
Achso, ja, okay. Mach nochmal.
Ihr seid live dabei, wenn Michael Augustin dieses Spiel verstehen wird. Also, es kann nicht mehr lange dauern.
Der FaceTime-Anruf hat mich irritiert. War von zu
Hause. Hast du die Spielregeln verstanden?
Ja, ja, komm.
Wirklich?
Ja, VfL Wolfsburg.
Okay, wir machen nur Best of 3. Ne, wir machen 5. Ja. Okay, nochmal. Also auf 3 sagst du einen Verein aus der Fußball-Bundesliga, ja. Okay? 1-2 Bayern München.
VfL Wolfsburg. Luis Gustavo.
Richtig, 1-1.
Geil.
Guck mal, so funktioniert das.
Ja.
1-2 Augsburg.
FC St. Pauli. Elias Saad.
Ja, das war so schneller. Sehr gut. Du führst 2-1, ne?
Mhm.
Okay.
Bis jemand 100 hat, ne?
Bis einer 5 hat.
Okay.
1-2 Borussia Dortmund.
Borussia Mönchengladbach. Marco Reus.
Ah, ja. Ich wollte gerade Rainer sagen.
War schneller.
Ja, guck mal, jetzt hat er das Spiel. Ist jetzt 3-1.
Jetzt habe ich das Spiel begriffen. Das Spiel
gar nicht schlecht. Okay. 1-2 Heidenheim.
Bayer Leverkusen.
Oh.
Das ist schwierig. Okay. Heidenheim, Bayer Leverkusen. Gibt keinen.
Andrich.
Robert, oh, das ist gut. Robert Andrich, das ist sehr gut. Er hat da gespielt. Ja. Sehr gut, stark.
2-3. Okay.
1-2. Eintracht Frankfurt. André Silva.
Oh, der ist aber auch gut. Der ist auch gut. André Silva ist sehr gut. Stimmt. Dann, du hast jetzt einen Matchpoint, ne?
Matchball, 4-2 für mich.
4-2 für dich. Okay, gut. Dann sagen wir
1-2. TSG Hoffenheim. Leo Østigard.
Ja. Ich wollte gerade Finn Ole Becker sagen.
Der Vorname ist zu lang, du musst kurz den Namen sagen.
Deswegen Leo Østigard, ne?
Leo ist kürzer als Finn Ole.
Ja, okay. Du hast.
Das war gut.
Schwach angefangen und stark aufgehört. So macht man das. Du hast 5-2 gewonnen. Worauf habe ich mich auch eingelassen? Weil du bist ja am Ende ja auch Michael Augustin, das Naturtalent.
Ach komm. Lothar Matthäus ist das Naturtalent. Lothar Matthäus, ja, der wurde 65 Jahre am vergangenen Wochenende. Ich spiele mit dir jetzt das Lothar
Matthäus
Quiz. Ja. Und ich nenne dir 3 Antwortmöglichkeiten und 2 sind richtig, 1 ist falsch. Lothar Matthäus war ja auch Trainer. Und zwar von Atlético Paranaense in Brasilien, von Wacker Burghausen und von Partizan Belgrad. Finde den Fehler. Welchen Verein hat er nicht trainiert?
War der in Burghausen?
Nö, das ist die richtige Antwort.
Ja, ne?
Genau.
Nee.
Lothar Matthäus war Spieler bei Borussia Mönchengladbach, bei den... Ich muss ihn nochmal machen. Er war Spieler bei Borussia Mönchengladbach, bei Lok Leipzig und bei der Spielvereinigung Fürth.
Er war nicht in Lok Leipzig.
Lothar Matthäus war 2005 für ein Spiel...
Wirklich?
...bei Lok Leipzig. Und zwar im Stadtpokal-Halbfinale. Da hat er ein Spiel für Lok Leipzig bestritten. Ist wirklich wahr. 2005, da war er schon 44, 45. Lothar Matthäus, wir kennen ihn als TV-Experte. Oder überhaupt als Experte. Er war oder ist Experte bei der Sportbild, beim ZDF, bei DAZN.
Er ist nicht beim ZDF?
Er war ZDF-EM-Experte 2004.
Echt?
Mhm. Der Sohn, da ist er nicht und auch noch nicht gewesen.
Okay, läuft gut.
Lothar Matthäus war serbischer Meister 2003, UEFA-Cup-Sieger 1996 und Europameister 1996. Was ist falsch?
Lothar Matthäus war nicht Europameister 96.
Stimmt, das ist genau die richtige Antwort. Er war Weltfußballer des Jahres 1991, Kicker-Idol des Jahres 1994 und Heidekönig 2009.
Er war nicht Heidekönig.
Stimmt. Er war 5-mal verheiratet, hat 4 Kinder. Das stimmt beides. Er war verheiratet von 1994 bis 99 mit Lolita Morena. Er war verheiratet von 1981 bis 92 mit Silvia. Und er war verheiratet von 2021 bis 2024 mit Rosalia Rodriguez de la Fuentes.
Die letzte stimmt nicht.
Ja, die gibt es vielleicht gar nicht. Habe ich mir ausgedacht. Geiler Name, ne?
Ja.
Rosi. Er hat sie Rosi genannt. Nee, er war nicht mit ihr verheiratet. Lothar Matthäus war ja auch in anderen Fernsehformaten. Er war bei Alarm für Cobra 11 die Autobahnpolizei zu sehen. Er war in der RTL-Doku-Soap Borussia Banana zu sehen. Da war er Trainer einer Amateurmannschaft, die am Ende gegen den FC St. Pauli gespielt hat. Und er war bei GZSZ zu sehen.
Ah, ich glaube, er war nicht bei... bei Borussia Banana war auch am Start.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass er bestimmt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auch mal mit am Start war. Nee?
Nee, er war bei Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten nicht. So, jetzt wisst ihr alles über Lothar Matthäus. Wenn ihr ihn seht, grüßt ihn. Du hast ihn mal beim Joggen im Englischen Garten getroffen.
Jetzt,
ne?
Wisst ihr alles, nur halten könnt ihr ihn nicht. Ja, genau, ich konnte ihn auch nicht halten. Ich habe ihn beim Joggen im Englischen Garten getroffen, bin mit dem Fahrrad an ihm vorbeigebraust. Und da hat er ja mal gesagt, dass er also sowieso ja noch sehr fit ist. Ohnehin muss man ganz ehrlich
65,
sagen.
65, ne?
Also ja.
Der ist jetzt,
auch wenn du dir diese
sieht jünger aus.
Fotos anguckst, ne? Die jetzt rund um die Premiere des Films Ein Sommer in Italien da durch die Social-Media-Kanäle gespült wurden, dann sieht man irgendwie auch, dass, finde ich, so ein Weltfußballer vielleicht auch irgendwas mit Mindset zu tun hat, vielleicht auch so ein bisschen mit Self-Care. Ich finde, er sieht so von all denjenigen doch noch mit am, natürlich mit Karl-Heinz Riedle, dem deutschen Benjamin Button, sieht er natürlich irgendwie noch mit am frischesten aus. Ne? Also er scheint auf sich Acht zu geben, macht viel Sport, wie gesagt, läuft durch den englischen Garten. Dafür, dass wir quasi so eine Art Selfie-Video damals aufnehmen durften, war auch die Bedingung, dass er gedacht hat, können wir alles gerne machen, aber ich halte nicht an.
Ja, das hast du auch mal hier im Podcast erzählt, das fand ich sehr lustig. Ja, Lothar Matthäus, herzlichen Glückwunsch nachträglich am 21. März, das ist aus heutiger Sicht vorgestern gewesen, ist er 65 Jahre alt geworden. Diese Folge ist eine Stunde, 4 Minuten und 55 Sekunden alt geworden. Wollen wir sie beenden, bevor das Flugzeug hier gleich auf deiner Dachterrasse landet, dass man vielleicht im Hintergrund leise hören kann?
Ja, das ist so, wenn man hier dieses Haar auf dem Dach hat, ne, dann denken die Flugzeuge immer, dass sie hier landen dürfen, die Hubschrauber. Oder es ist natürlich, wenn der Haaransatz lichter wird, dann denken sie auch, da können sie auf meinem Hinterkopf landen. Aber so weit ist es noch nicht.
Ich überlege gerade, was ich auf die Spotify-Liste packe.
Vielleicht mal wieder die Denke-Drans von Holstein Kiel?
Nee, Rock Me Amadeus. Okay. Aber den haben wir wahrscheinlich schon. Mir fällt gerade spontan nichts anderes ein. Hast du einen Wunsch für die Spotify-Liste oder einen Song, den du da unbedingt hinzufügen möchtest?
Ja, der Hase Augustin.
Ach, der Hase Augustin. So können wir die Folge auch beenden, ne?
Mhm.
Fangen wir jetzt immer so an oder war das nur heute so?
Das kannst du dir aussuchen.
Wir können die Folge aber auch anders beenden. Also das ist jetzt keine Pflicht, ne? Jetzt bereitet... Okay.
Augustin, der Flitz, der sprang über manche Pfütze und aß gern Rosenkohl. Doch kam der Gärtner angerannt, schon war der schnelle Hase weg. Der Gärtner stand im Rosenkohl und staunte gar nicht schlecht.
Mach's gut, noch eine schöne Woche.
Der Hase Augustin hoppelt jetzt aus dem Nobelviertel und bereitet sich auf Ostern vor. Auf Wiederhören.
Anstoß, der Fußballpodcast.